Wenn ich irgendwo über das Thema spreche, dann stelle ich den Menschen, die mir da zuhören, gerne 2, 3 Fragen. Und dann frage ich einfach mal und sage, ihr hebt einfach die Hand, wenn das auf euch zutrifft. Und teilweise sitzen dann da 500 Menschen. Und diese 500 Menschen, die frage ich dann, wer von euch hat schon mal dem Chef oder der Chefin das gesagt, was ihr glaubtet, was die Person total gern hören wollte und nicht das, was ihr eigentlich dachtet. Hebt mal die Hand. Alle Hände gehen hoch. Dann frage ich, wer von euch hat schon mal in einem Meeting gesessen und gedacht, das macht doch gar keinen Sinn, aber ihr habt nichts gesagt und euch am Ende auch noch für das schöne Meeting bedankt. Alle Hände gehen hoch. Und ich könnte jetzt noch ganz viele weitere Fragen stellen. Und dann stelle ich am Ende auch die Frage, was glaubt ihr, wie viel Potenzial würde frei werden, wenn wir das nicht mehr machen würden?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und ich freue mich, ich habe einen kleinen Star heute für euch da. Für mich ist sie ein Star, ganz bestimmt für viele Menschen auch. Sie hat eine unglaubliche Community, nicht nur in den sozialen Medien, denn ihr Thema ist heiß. Ihr Thema ist Vertrauen. Man könnte schon fast sagen, das war mal ihr Hauptthema. Und jetzt kommt sie gerade dieser Tage mit einem anderen Thema um die Ecke, was sehr eng in Verwandtschaft steht und über das wir hier auch schon das ein oder andere Mal ein wenig gesprochen haben. Aber heute packen wir es mal in die Mitte des Tisches, denn Arbeitskultur ist unser Thema bei Good Work und da gehört es hin. Es geht um psychologische Sicherheit und dazu hat sie gerade ein Buch geschrieben, was noch nicht ganz raus ist, aber ich glaube, ihr könnt es schon vorbestellen. Ihr wisst längst, von wem ich rede. Es ist Karin Lausch und Karin Lausch ist eine, ja, ich würde schon sagen, eine Herzensperson für mich, denn wir haben uns fast, kann man sagen, hier in diesem Podcast so richtig kennengelernt und der Faden ist nie abgerissen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch Sie hier gleich so früh, noch vor Veröffentlichung, quasi ins Studio lotsen durfte. Und ich sage jetzt erstmal, ich mache die Tür auf und sage, hallo, liebe Karin. Schön, dass du hier wieder da bist.
Ich freue mich auch so sehr, dass ich wieder da sein darf. Und für mich bist du ja der Star. Ich höre ja deinen Podcast unglaublich gerne. Das sage ich dir ja auch immer wieder. Und deswegen freue ich mich doppelt, dass ich da sein darf. Immer, wenn ich dich sehe und jetzt auch, um mit dir in deinem Podcast sprechen zu dürfen. Danke für die Einladung.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Wir packen gleich noch mal ein bisschen was zu den Menschen oder zu dir hinzu an Informationen für die Menschen, die dich mag, vielleicht den einen, den anderen geben, die dich noch nicht entdeckt haben. Aber erstmal die Frage der Fragen bei Good Work, du weißt es schon. Nämlich, liebe Karin, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich musste da heute schon dran denken, weil genau, das ist die einzige Frage, die man bei dir ja erwarten kann, so ein bisschen. Und ich bin tatsächlich in den Tag gestartet, heute sehr, sehr schön, weil als ich so langsam wach wurde, wurde ich wach, weil mein kleiner 5-jähriger Sohn ins Bett gekrabbelt ist.
Ach, wie süß.
Und der legt sich dann immer so zu mir in den Arm. Und es war so, dass ich die letzten 2 Tage in Frankfurt war. Das war meine letzte Reise für dieses Jahr. Und ich habe da mit ein paar Führungskräften intensiv gearbeitet und bin gestern erst wiedergekommen, als meine Kinder schon im Bett waren. Und da sagte mein Mann schon, Toni hat dich echt vermisst. Und dann dachte ich schon so, ach Mann, der Kleine. Und dann kam er heute Morgen ins Bett und hat mich quasi wach gekuschelt. Und das Erste, was ich gehört habe, war, Mama, endlich bist du wieder da. Das war so schön.
Das ist sehr schön.
Und ich bin wirklich kein Morgenmensch, aber das war ein sehr gnädiger Morgen, ein sehr schönes Aufwachen.
Mir gefällt das ja gut, dass du das auch so wirklich so richtig genießt, weil ich kann mich ja auch noch so ein bisschen an die Zeit erinnern und es ist saublöder Oma-Tantenspruch und er stimmt total. Die Zeit geht so schnell dahin und
das ist so.
Und dann sind sie 15 und haben ganz sicherlich nicht mehr das Bedürfnis oder anders ausgedrückt, wenn, wäre es irgendwie komisch. Also Also das ist ja
absolut. Ich versuche das wirklich sehr bewusst auch mitzunehmen. Das stimmt. Ich habe auch vor kurzem mal gehört, wir erinnern uns immer an die ersten Male, aber leider nicht an die letzten Male, weil wir ja immer nicht wissen, dass das jetzt das letzte Mal ist.
Hast du dieses Spiel gesehen, Karin, dazu, wo so eine Mutter zu ihrer Tochter das sagte? Ich dachte, darauf spielst du jetzt an. Aber erzähl mal den Gedanken weiter.
Okay, das Reel muss ich mir aber angucken, ja. Das musst du gleich noch erzählen. Genau, also wir wissen ja, wann das erste Mal passiert, aber wir wissen nie, wann etwas das letzte Mal ist. Also beispielsweise das letzte Mal stillen oder das letzte Mal hochheben. Oder mein Sohn hatte auch so eine Angewohnheit, in der Kita bin ich dann immer schon aus der Tür und dann hat er aus der Glastür noch gewunken und dann haben wir daraus immer total das Ritual gemacht und irgendwann wollte er das einfach nicht mehr. Mhm. Aber also ich wusste nicht mehr, wann das letzte Mal war und jetzt versuche ich immer, das so ganz bewusst zu genießen, weil das war mir bei meiner Tochter auch noch nicht so bewusst, aber bei meinem Sohn jetzt, wo ich auch weiß, okay, das ist alles irgendwie ja auch das letzte Mal, also ein drittes Kind wird es nicht geben, versuche ich es bewusster zu genießen, weil man ja keine Vorwarnung bekommt. Du kriegst das ja nicht gesagt, also das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dich an die Hand nehme oder so. Und das ist ganz schön tückisch. Ja, genau. Aber das Reel, das war ähnlich.
Das ging genau um diesen Gedanken und dass eine Mutter zu ihrer Tochter sagte, mich hat das auch sofort, bin ich sofort auch emotional involviert. Sie sagte, wir wissen nicht, genau wie du sagst, wir wissen nie, wann das letzte Mal ist. Und deswegen nehme ich dich jetzt nochmal ganz bewusst in den Arm und dann stand halt auch echt so ein Teenager vor ihr. Und sagte, ja, weil wir wissen nicht. Und wie du sagst, du kannst es ja auch nicht künstlich verlängern oder nee. Ja, also unbedingt krampfhaft am Leben halten. Die Dinge haben irgendwann ein Ende. Ja.
Ja. Ich habe aber ein anderes Reel gesehen, das vielleicht noch ganz kurz am Rande. Da ging es um eine Frau, die 80 ist und auf einmal aufwacht und nochmal einen Tag 35 ist. Das ist so ein bisschen ähnlich. Und da wurde auch, das ist, glaube ich, ein Gedicht gewesen und aus ihrer Sicht wurde dann auch gesagt, wie sie diesen Tag erlebt im Unterschied zu ihrem Leben mit echt 35, wie sie es damals erlebt hat und wie ihr das ganze Chaos plötzlich nichts mehr ausmacht und sie sich nicht mehr mit diesen ganzen Nebensächlichkeiten beschäftigt, sondern eher denkt, ich werde dieses Chaos so vermissen und diesen Tag nochmal so lebt, wie wir ihn eigentlich leben sollten und sich nicht von diesen ganzen Dingen ärgern lässt oder stressen lässt, sondern einfach das Leben genießt und ihre Kinder sind noch klein und ja, das ist, da habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Also da hat das jeder Damm gebrochen bei mir.
Zack, ist passiert, geht mir aber genauso, wenn ich sowas sehe. Also ich denke dann immer, die sitzen da und die haben mich als Persona und die wissen genau, auf welche Knöpfchen sie drücken müssen, weil ich bin da sofort auch mit am Start.
Ja, ich auch.
Karin, Emotionen ist dein Thema. Du hast ein fulminantes erstes Buch geschrieben und Trust Me, da ging es sehr, sehr stark, wie der Titel schon darauf verweist, auf das Thema Vertrauen. Es hat auch den schönen roten Aufkleber bekommen, zu Recht, wie ich finde. Du arbeitest, du hast das auch jetzt hier schon erwähnt, als Leadership-Expertin. Du bist viel auf Bühnen unterwegs, aber auch tatsächlich, wie soll ich mal sagen, im Maschinenraum, also wirklich in der 1-zu-1-Arbeit mit Menschen, ob jetzt im Einzelcoaching oder in Workshops, also das ist so ungefähr mal grob beschrieben dein Spielfeld. Und jetzt kommt ein neues Buch raus mit dem wunderbaren Titel Feel Safe, Be Brave. Und die Frage ist das jetzt so ein bisschen eine Netflix-Serie? Also auf was dürfen wir uns einstellen? Ist das eine gewisse Fortschrittslogik oder Fortsetzungslogik? Oder sagst du, nein, das hat nicht so viel miteinander zu tun, wie es aussieht?
Also ja, es ist keine Fortschreibung, es ist auch keine Fortsetzung, keine zweite Staffel und vor allem ganz anders, wenn natürlich auch man sicher meinen Schreibstil rausliest, habe ich mir jetzt sagen lassen, aber Feel Safe, Be Brave ist ein ganz losgelöstes Buch, das heißt, man kann beide völlig getrennt voneinander lesen und natürlich haben trotzdem beide Themen ihre Schnittmengen. Also es ist nun mal auch mein Kerngebiet, würde ich sagen. Aber sie haben auch im Stil große Unterschiede. Also während Trust Me ja wirklich auch sehr viel so auf organisationaler Ebene beschreibt, was wir eigentlich brauchen, um so ein organisationales Vertrauen herzustellen, geht's bei Feel Safe, Be Brave um die psychologische Sicherheit, was ja vor allem sich in Gruppendynamiken abspielt. Das heißt, Feel Safe, Be Brave geht sehr rein ins Team, also sehr rein in die ganz konkreten kleinen Situationen unter Menschen und ist deswegen, würde ich sagen, noch viel, viel praktischer und noch viel mehr auch aus meiner Praxis erzählt. Es hat unheimlich viele Geschichten aus meiner Praxis, und dann nochmal 29 Geschichten von Führungspersönlichkeiten aus ihrer Praxis, erlebten Praxis. Und von daher glaube ich, es bietet ein unheimliches Repertoire an Eindrücken. Und mir war ganz wichtig, während Trust Me eben noch so ein bisschen die Metaebene sich anschaut, hier wirklich reinzugehen in die gelebte Realität, in die gelebte Alltagsrealität, was so passiert, wenn wir unter Menschen sind und wie wir das besser gestalten können. Mhm.
Würdest du sagen, du musstest selbst ein bisschen mutiger werden? Wo brauchtest du mehr Mut? Für das erste Buch oder für dieses hier? Weil die sind schon nochmal unterschiedlich.
Boah, das ist eine echt gute Frage. Vielleicht sind es unterschiedliche Arten von Mut, habe ich gerade überlegt, weil, also Trust Me hat mich schon unfassbar viel Mut gekostet, so das erste Mal mich da
zu outen,
zu präsentieren mit dem Buch. Es ist ja schon auch ein bisschen, wir machen uns ja auch ein bisschen nackig mit so einem Buch.
Total.
Vor allem, wenn es auch persönliche Facetten zeigt. Und ich bin ja, wenn man mich so ein bisschen kennt, jetzt auch eben nicht die Person, die sagt, also ich weiß, wie es geht, Leute. Und ich zeige euch das jetzt mal, sondern ich habe das ja auch aus einer großen Verletzlichkeit herausgeschrieben und dementsprechend war das schon für mich auch echt ein großer Schritt, der mit sehr viel Angst und dann eben auch Mut verbunden war, weil ich in die Angst reingegangen bin und durchgegangen bin. Und Feel Safe, Be Brave brauchte auch Mut, aber nochmal eine andere Art von Mut. Ich muss sagen, es fiel mir deutlich leichter zu schreiben, es fiel mir auch deutlich leichter jetzt zu publizieren, weil ich schon gemerkt habe, dass das Vertrauen in mich dadurch auch nochmal wieder gestiegen ist, durch das erste Mal. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich nochmal sehr viel mehr, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Es teilt sehr meine Sicht auf die Dinge, meine Expertise. Und ich stelle da sehr, sehr viele Hypothesen auch darüber auf, was in diesen bestimmten Teamsituationen passiert ist und was es braucht, damit das besser funktionieren kann. Und von daher macht es ja auf eine andere Art und Weise sehr verletzlich. Von daher brauchte das auch Mut, ja. Aber im Gegensatz zu Buch Nummer 1 hat, glaube ich, die Schaffensfreude hier überwogen.
Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, mit Menschen, wir kommen ja öfter mal Leute vorbei, du weißt schon, die ein Buch geschrieben haben, manche schon mehrfach. Und ich finde immer so, das erste Buch schreibt man vor allen Dingen für sich selbst. Also das ist so.
Absolut.
Da ist etwas, was verarbeitet, verdaut, verstoffwechselt gehört. Und das ab dem nächsten Buch ist es ganz oft, das sind einfach Dinge noch nicht zu Ende erzählt. Also da müssen Dinge in die Welt nochmal durchdacht, verarbeitet werden. Inwieweit ist auch noch ein bisschen was in dem Verdauungstrakt, um mal das Bild aufzugreifen, bei dir geblieben aus dem ersten Buch, wo du sagst, kaum was gedruckt, kamen mir noch 10 neue Gedanken, was irgendwie noch nicht zu Ende gedacht ist.
Ja, ich war ganz erstaunt, dass eigentlich, als das Buch fertig war, meine Gedanken erst so richtig losgegangen sind. Also das ist ja das Schönste am Schreiben, würde ich sogar sagen, jetzt wo ich die Erfahrung auch mehrfach machen darf, dass das eigentliche Schreiben dazu führt, dass du Dinge erst so richtig durchdringst. Von daher würde ich sagen, das zweite Buch habe ich nicht minder für mich geschrieben, sondern genauso sehr und bin ebenso bereichert daraus gegangen. Und ich schreibe im neuen Buch, in dem ersten Kapitel auch so ein bisschen darüber, was hat mich auch bewogen zu dem Thema. Und das passt ganz gut zu deiner Frage, weil als ich Trust Me veröffentlicht habe damals, war ich dann natürlich viel unterwegs, in Keynotes und in Workshops und so weiter. Und überall dort, aber auch auf Social Media, ist mir keine Frage so oft gestellt worden, wie die Frage, wann es denn endlich reicht mit dem Vertrauen. Also ist ja schön und gut, Karin, ich habe dich verstanden, aber so oft können wir doch Menschen jetzt auch nicht vertrauen. Oder was mache ich denn, wenn ich jetzt zweimal enttäuscht worden bin? Und wie oft muss ich es denn probieren? Und wann darf ich denn endlich sagen, das funktioniert hier nicht mit uns. Und das fand ich so spannend und das hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich mir überlegt, was ist das, dass wir so sehr, also klar, man weiß viel, der Mensch ist negativitätsfokussiert und so weiter. Aber was ist es in uns, dass wir eigentlich irgendwie immer dahin zurückkommen, dass Vertrauen doch eigentlich nicht so der eine Weg sein kann? Und die These, die ich dann ja aufstelle im Buch, die ist eben, dass wir ganz innerlich, und das würde wahrscheinlich niemand so sagen, wie ich das jetzt ausspreche, aber wir glauben innerlich, Vertrauen ist einfach der härtere Weg. Mhm. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Das heißt, Vertrauen zu beenden oder die Gewissheit zu haben, dass es nicht funktioniert, ist für uns kognitiv leichter, als diese Arbeit zu machen. Und wir glauben vor allem instinktiv immer noch, dass Menschen, denen wir vertrauen, uns ausnutzen. Und das steht viel mehr im Vordergrund als all das Schöne, was passiert, wenn wir Menschen vertrauen. Und das ist so interessant, weil ich ja kleine Kinder habe und seit ich Kinder habe, man mir auch immer erzählt, dass Kinder besonders dann zu Hause außer Kontrolle geraten und die Eltern an den Rand des Wahnsinns bringen, wenn sie sich bedingungslos geliebt fühlen. Also auch da, wenn sie dieses Vertrauen bekommen, wenn sie gelassen werden, wenn sie sich sicher fühlen. Mhm. Und das ist ja das Thema des zweiten Buches. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil eigentlich erzählen wir uns über Erwachsene dann immer noch das Gleiche. Also wenn sie sich sicher fühlen, dann drehen sie eigentlich am Rad und geraten außer Kontrolle.
Das fand ich übrigens diesen Gedankengang bei dir im Einstieg im Buch total spannend, dass ich dachte, ja, was für eine negative Sicht da drauf. Also ich meine, klar, es ist so ein Reframing, zu sagen, freu dich doch, dein Kind fühlt sich sicher gebunden und deswegen lässt es jetzt mal die Wurz raus. Aber das kann ja nicht die einzige Wirkrichtung sein oder wie wir da darauf schauen. Also du hast ja dann auch einen alternativen Vorschlag, wie wir das auch interpretieren könnten, ja, wenn sie sich sicher gebunden fühlen, eben, dass es sich nicht nur im, oder vielleicht gar nicht vorrangig im Chaos äußert, sondern eher im Mut, im Ausprobieren. Und da sind wir, glaube ich, mitten im Thema, oder?
Ganz genau. Und die Frage ist ja auch, was ist Chaos für mich? Also ab wann ist es denn schon ein außer Kontrolle geraten? Wie viel Kontrolle will ich haben? Und da gibt es einen sehr schönen Schulterschluss zwischen dem Thema Vertrauen und wie viel psychologische Sicherheit stelle ich her? Denn wenn wir instinktiv glauben, dass Menschen, die sich sicher fühlen, außer Kontrolle geraten, dann ist es auch klar, warum wir vielleicht nicht so viel psychologische Sicherheit haben.
Auf jeden Fall. Bevor wir das Wort überhaupt mal so richtig hier nach Good Work-Manier sezieren, du hast es hier schon mal ein bisschen angedeutet und das fällt sehr auf. Also für diejenigen, die das Buch noch nicht, logischerweise sind das jetzt zum Zeitpunkt des Podcasts erstmal alle Personen, es gibt es noch nicht. Ich hatte den kleinen Wissensvorsprung, aber das wird ja bald zu schließen sein, die Lücke. Ich glaube, im Februar kommt es raus, oder?
Am 3. Februar,
genau. Am 3. Februar, gut. Den Tag, den werden wir uns natürlich aus verschiedenen Gründen nicht sowieso notieren, da kommen wir nachher noch zu. Aber jetzt erstmal, du hast einen persönlichen Angang. Also es braucht, glaube ich, keine 1,5 Sätze und wir sind mittendrin in deiner persönlichen Geschichte. Du erzählst eine Geschichte von deinem Kind und auch das, was die deine, wie soll ich sagen, nicht Gastautoren, aber die Menschen, die etwas beigesteuert haben aus ihrer eigenen Führungspraxis, sind immer sehr persönlich. Ist das jetzt Zufall? Ist das Prinzip? Ist das so ein gewisser, es braucht diese persönliche Bezogenheit, Betroffenheit, um überhaupt das Phänomen mal zu packen. Also war dir das schon von Anfang an klar, dass es diese Wirkung haben wird und dass wir die auch brauchen, um genau dieses Thema zu besprechen?
Ich freue mich, dass es diese Wirkung hat, denn ich würde schon sagen, dass das meine Absicht war, diese Wirkung herzustellen. Ich finde psychologische Sicherheit, ich finde den Namen auch total sperrig, um das mal gleich zu sagen.
Danke, ja.
Der ist sehr akademisiert, also psychologische Sicherheit kommt ja auch aus der Wissenschaft, ist sehr akademisiert und das ist auch völlig wertfrei gemeint, aber das führt dazu, dass viele Menschen entweder keinen Zugang dazu haben oder die Komplexität nicht greifen können oder eben Missverständnisse entstehen, wenn sie versuchen, sich diesem Thema zu nähern. Und wenn wir darüber so im öffentlichen Diskurs sprechen, dann ist mir auch aufgefallen, dass es sehr so ein Containerbegriff schon fast wird. Also irgendwie total. Ist dann auch alles psychologische Sicherheit und nichts. Und wir wissen ja schon, was passiert mit Dingen, die dann so geframed werden, wie Agilität oder New Work. Es passiert nichts Gutes. Irgendwann sind sie dann gar nichts mehr, weil alle denken, ich weiß das schon, ich kenne das schon und habe ich alles schon gemacht und hat nicht funktioniert. Dabei haben sie eigentlich gar nicht im Kern erfasst, worum es geht. Und deswegen war mir sehr wichtig, dass wir es mal wegholen von diesem, es ist ein Konzept und es ist irgendwie ein wissenschaftliches Konzept, mehr hin zu gelebter Alltagspraxis, kleine Situationen, die es sehr spürbar machen, was da passiert. Und deswegen war mir wichtig, dass sowohl ich es sehr plastisch mache, als auch diejenigen, die ihre Erfahrung teilen im Buch.
Das machst du. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Achtung, jetzt kommt der Spruch. Wir bringen jetzt mal Die PS auf die Straße. Könnte fast ein Dad-Joke sein, oder? Ist mir nämlich aufgefallen, PS, psychologische Sicherheit, die bringen wir mal auf Herrlich. Die Straße.
Dass mir der nicht eingefallen ist. Verdammt.
Hier ist er, geschenkt für dich. Weißt du, wie mir Danke. Das aufgefallen ist? Ich habe mich vorbereitet und dann habe ich ab und zu mal, weil mir der Begriff zu lang war,
ja.
PS geschrieben. Ja, und auf einmal schön. Dachte ich, verdammte Axt, PS auf die Straße. Also.
Ja, ich werde dich zitieren, auf jeden Fall.
Also, PS auf der Straße, was ist es? Mach das Ding mal konkret, das kannst du so schön.
Psychologische Sicherheit ist das Gefühl, das wir haben in jeglicher Situation, dass wir ohne soziale Bestrafung sagen können, was wir denken und was wir wirklich meinen. Und soziale Bestrafung meint, ohne dass ich abgewertet werde in meinem Wert, also persönliche Abwertung, von oben herab behandelt werde, ohne dass ich abgelehnt werde, diskriminiert, belächelt und so weiter. Das ist es eigentlich schon. Und es bedeutet, mich frei bewegen zu können unter Menschen. So würde ich das sagen, mit dem, was ich wirklich denke und finde, ohne dass ich ständig Angst haben muss, in Missgunst zu fallen.
Da hängen ja ganz viele Dinge dran. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, der stärkste Widerspieler von psychologischer Sicherheit ist die Scham? Und wir wissen ja, Scham ist eines der stärksten negativen Emotionen, denen wir unterliegen können als Mensch.
Ich glaube, dass Scham eine ganz große Rolle spielt. Scham ist ja auch ein ganz tückisches Gefühl. Mhm. Und ich glaube, Scham spielt da eine große Rolle. Und es ist aber nicht nur Scham, sondern es ist vor allem auch die. Wenn ich das jetzt strukturell mir mal angucke, dann ist es vor allem ja auch das, was wir gelernt haben, was wir sein müssen. Mhm. Und es ist also mehr auch der Wunsch nach Dazugehörigkeit und Anpassung und dem, was wir glauben, was das System von uns sehen will. Also ich versuche das auch mal einfacher zu machen. Wir leben in einer Welt, in der wir schon in der Familie, dann in der Kita, dann in der Schule und dann bei der Arbeit immer vermittelt bekommen, der Laden muss laufen, mhm. ja. Wir müssen Termine einhalten, der Betrieb muss laufen. Also schön telleristische Ansicht, das Produktionsband, das darf nicht gestoppt werden. Der störungsfreie Ablauf muss gesichert sein. Also vielleicht wollen unsere Eltern, dass wir funktionieren und jetzt nicht gerade über die Stränge schlagen, weil wir müssen doch jetzt dringend zum Arzt und wir müssen los. In der Schule sollen wir uns melden, ansonsten bitte nicht stören, die Klappe halten und im besten Fall auch überall irgendwie gut abschneiden. Da muss ich mal so schmunzeln, wenn dann in der Schule von auffälligen Kindern gesprochen wird und wenn man dann mal fragt, was ist denn die Auffälligkeit, dann ist eben Stören auffällig. Und bei der Arbeit passiert uns das dann auch. Stören ist auffällig und wird geahndet, könnte man jetzt sagen.
Wird persönlich
getadelt. Getadelt, genau. Und deswegen zu der Scham, würde ich sagen, kommt noch hinzu, dass wir natürlich in diesem System auch überleben wollen. Wir wollen in diesem System integriert sein. Und deswegen tun wir natürlich das, was wir glauben, was von uns erwartet wird, was wir ja immer schon gelernt haben. Man könnte also sagen, sich psychologisch sicher zu fühlen, ist auch erstmal das komplette Gegenteil von dem, was wir gelernt haben.
Es ist ein, wie du sagst, also es geht eigentlich um das soziale Überleben dabei, was wir sichern. Und das beschreibst du ja ganz gut. Nämlich, welche Schutzmechanismen, vielleicht magst du das nochmal konkreter benennen, entwickeln Menschen, wenn eben psychologische Sicherheit nicht gegeben ist. Also in Abwesenheit davon, dass sie natürlich sich frei bewegen können, also oder sozial gut überleben können. Und wenn das eben nicht gegeben ist, was entwickeln Menschen an Schutzmechanismen?
Ja, wir kennen das so ein bisschen. Für viele Menschen ist vielleicht auch der Begriff inneres Kind jetzt schon ein Begriff. Das ist ja relativ populär geworden, deswegen setze ich da mal an. Wenn wir jetzt vom inneren Kind ausgehen, also den unbewussten Anteilen meiner Persönlichkeit, das, was ich so als Kind in der frühkindlichen Sozialisation in den ersten 6 Lebensjahren vielleicht vermittelt bekommen habe, gelernt habe. So funktioniere ich, so funktionieren andere und so funktioniert die Welt. Dann habe ich vielleicht mitbekommen, dass ich funktionieren muss. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, also vielleicht strenges Elternhaus, um das jetzt einfach mal so zu rahmen, wie auch immer man streng verstehen will. Regeln waren immer ganz wichtig, stören war nicht gern gesehen und die eigenen Emotionen, die wurden dann gehört, wenn sie gerade gepasst haben. Aber wenn sie jetzt unangenehm waren, dann wurde einem schon gesagt, also vielleicht wurde mir dann immer gesagt, jetzt stell dich nicht so an. Und Das heißt, meine Schutzreaktion könnte ja jetzt sein, die ich einfach entwickle, um nicht mehr immer in diese unangenehmen Situationen zu kommen und zu missfallen. Dann könnte ich jetzt die Schutzreaktion entwickeln, dass ich in den inneren Rückzug gehe und mich nicht mehr mitteile. Nehmen wir mal nur diese Schutzreaktion. Diese Schutzreaktion wird abgespeichert in meinem, in den Anteilen meiner Persönlichkeit, in diesem inneren Kind, das ich weiter mitnehme in mein gesamtes Leben. Und jetzt passiert es und da ist so die Schnittstelle zwischen meiner inneren Erlebenswelt und dem Kollektiv einer Gruppe. Jetzt passiert es, dass wenn ich dann wieder unter Menschen bin und mir passieren Dinge, die mich daran erinnern und ich werde wieder darin bestätigt, dass ich nicht stören soll, dass ich die gleiche Schutzreaktion wieder raushole und ausspiele, weil das Mittel der Wahl ist, das ich gelernt habe. Jemand anderes in der gleichen Situation, der oder die was anderes gelernt hat, geht vielleicht in den in eine übertriebene Harmonie. Also ist dann so zuvorkommend und lieb und nett zu den anderen, obwohl es gar nicht so gemeint ist, auch nur um gut zu überleben und klarzukommen und nicht anzuecken.
Wären wir da im Phänomen von People-Pleasing, also jetzt im Extremfall, wäre das so eine Richtung? Weil das ist ja, auch im Prinzip eine Coping-Strategie, ein Coping-Mechanismus, um eben sozial zu überleben. Ne?
Ganz genau, genau. Also People-Pleasing kommt nicht immer aus dem Interesse heraus, dass es anderen gut geht, sondern oft selber gut klarzukommen und zu überleben. Genau, also Harmonie, gerade auch übertriebene Harmonie, ist eine Schutz- und Vermeidungsstrategie. Und in anderen Situationen gibt es aber auch Strategien wie Angriff, ist auch eine Schutzreaktion, Autonomie, also du kannst mich mal, ich mache jetzt, was ich will, ist auch eine Schutzreaktion. Und diese Reaktion nehmen wir mit. Und wenden sie dann auch fleißig in Gruppen an, wenn wir Angst haben, zwischenmenschliche Angst und uns nicht sicher fühlen. Und natürlich hat das viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, aber wie wir uns in einer Gruppe fühlen, trägt eben auch sehr viel dazu bei, ob diese Schutzreaktionen ausgespielt werden müssen oder eben nicht.
Jetzt hast du ein gutes Stichwort gegeben. Also wir merken schon, wir sind jetzt wirklich sehr auf der psychologischen Ebene, nicht unbedingt auf der Organisationsebene. Ist das also, welche Art von Schutzmechanismen ich entwickle? Ist das eher eine Frage von meiner Persönlichkeitsstruktur oder ist das eine Frage meiner spezifischen Erfahrung? Wir alle machen auch schmerzhafte Erfahrungen. Ein Stück weit ist das auch wichtig, um überhaupt uns an uns zu reifen. Ist es eher eine Frage von Erfahrung, von Erleben oder von Kontext oder von Persönlichkeitsstruktur?
Ich würde sagen, alles spielt damit rein. Also der persönliche Cocktail an Schutzreaktionen entsteht sowohl durch das, was mir schon mitgegeben ist. Also wir wissen ja zum Beispiel auch, dass bis zu 30% allein der Vertrauensfähigkeit vererbt werden. Dann gibt es das Urvertrauen, das Menschenbild, was bei mir daraus resultiert. Das ist sehr persönlich. Also man könnte sagen, daraus bildet sich auch ein Stück weit meine Persönlichkeitsstruktur heraus. Und dann mache ich ja Erfahrungen, also gerade wenn auch so die frühkindliche Entwicklung abgeschlossen ist, wo ich natürlich die Erfahrung besonders intensiv mitnehme, um meine Identität zu finden, mache ich ja auch danach viele Erfahrungen und von daher wird dieser Cocktail ja immer weiter angereichert. Aber wir bleiben erstaunlich oft bei unseren initialen Schutzreaktionen, also die werden oft eher noch verstärkt. Warum? Weil wir natürlich, wenn wir sowieso glauben, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise die Welt ist, wie wir sie sehen, also unsere Landkarte davon, dann werden wir auch immer wieder Bestätigung darin finden, dass es so ist, weil wir das andere ja nicht so sehen. Also fühlen wir uns schnell auch bestätigt in unserem Bedürfnis, Schutzreaktionen auszuspielen, die wir schon immer ausgespielt haben, weil wir immer wieder Situationen finden, in denen wir glauben, dass wir das jetzt auch tun müssen. Und dann kommen aber natürlich viele Erfahrungen hinzu und der Kontext, also vor allem, wenn wir dann in der Organisation sind, die Rahmenbedingungen, die können aber erheblich dazu beitragen, dass ich nicht mehr in die Situation komme, bestätigt zu werden. Also sie können den Rahmen bereiten dafür, dass ich ein Gefühl von mehr Sicherheit entwickle. Und dann sind wir nämlich bei der systemischen Organisationsentwicklung letztendlich auch.
Genau. Wunderbar. Du hast die Brücke gebaut. Bevor ich auf diese Brücke steige, die unbedingt, keine Sorge, liebe Leute, kommen wir noch gleich hin. Du hast so einen Ausdruck oder ein Bild, ein Sprachbild verwendet, was mir total gut gefällt. Du sagst, die Angst ist leise. Was meinst du damit?
Wenn ich, wenn ich in Teams unterwegs bin, und das kennen wir bestimmt alle, es ist ja nicht so, als würde man jetzt auf den ersten Blick sofort sehen und erörtern können, was da los ist. Also viele Teams wirken total harmonisch beispielsweise. und vielleicht sogar produktiv und es ist alles gut. Und augenscheinlich geht es auch allen gut. Mhm. Und selbst die Beteiligten haben ja nicht auf der Stirn stehen, ich habe jetzt Angst oder mir fehlt es hier gerade an was. Und das war mir total wichtig, weil es ist eben nicht immer die absolute Alarmsituation und wir sind psychisch schon total belastet in unserem Team, weil es uns nur schlecht geht. Sondern es gibt, ich würde sagen, die meisten Teams, denen geht's gut. Die sind okay. Mhm. Aber sie merken gar nicht, wie oft sie letztendlich in die Vermeidung gehen und irgendwas wieder wegdrücken, runterschlucken, akzeptieren, sich anpassen, weil das ja so normal ist. Es ist ja ganz selbstverständlich. Das ist so das eine. Und was selbstverständlich ist, darüber denken wir nicht nach. Das ist halt normal. Wir machen das immer so. Und wenn das niemand für uns entselbstverständlich, dann geht das auch immer so weiter. Dann gibt es viele Teams, die haben schon einen Schmerz, weil vor allen Dingen die einzelnen Teammitglieder empfinden natürlich alle unterschiedlich. Und die würden gerne Veränderungen sehen. Die sind es leid, dass nichts passiert, dass sich nichts verändert. Die würden auch gerne sagen, wie es ihnen wirklich geht oder was sie wirklich denken. Und das ist aber auch nichts, was man einem Team von außen ansehen kann. Und das finde ich so spannend daran, dass diese Angst so real ist und sich auch oft so bedrohlich anfühlt in gewissen Situationen, weil bei uns geht ja sofort der Filter an und wir denken, kann ich das jetzt hier sagen? Wie viel kann ich sagen? Will ich das hier sagen? Was passiert, wenn ich das sage? Man kann sich ja mal überlegen, wie viel Energie wir auch verbrennen mit diesen Gedanken und wie wenig wir in diesen Momenten dann eigentlich bei der Sache sind. Und von außen betrachtet bekommt das niemand mit im Zweifel. Aber diese Angst ist total real und bedrohlich für die Menschen, die in dem Moment so empfinden. Und das, finde ich, auch ist das Tückische daran.
Hm. Ja, wir haben ja wirklich Angst, dass es sofort sanktioniert wird, haben da unser Erfahrungspaket mitgebracht, plus Fantasie. Et voilà, da ist die Vermeidungsstrategie oder wie auch immer sie aussieht. Erinnert mich auch ein bisschen an das Gespräch, weiß nicht, ob du das hier gehört hast, mit Klaus Eidenschink, der ja auch über die Psychodynamiken gesprochen hat.
Ja.
Wenn Organisationen unter Druck geraten, und das war ja genau diese Angst und Ohnmacht. Und was zeigen sich dann an Sekundärverhalten oder Symptomen? Dann gehen wir jetzt mal auf die Brücke und sagen, was passiert denn dann in Organisationsebenen, beziehungsweise wie könnten solche Rahmenbedingungen aussehen? Und vielleicht fange ich mal mit der Frage an, du weißt ja, manchmal sind die Dinge so augenfällig, dass man gar nicht noch gute Argumente dafür bringen kann, das gibt es ja auch bei Projekten, dass man gar nicht noch mehr das betonen kann, wie wichtig es ist, dass wir das tun. Und manchmal hilft es ja, wenn man die Frage rumdreht und sagt, was passiert eigentlich oder was verlieren wir, wenn wir es nicht tun? Deswegen die Frage an dich, was verlieren wir, wenn wir nicht dafür sorgen, dass psychologische Sicherheit hergestellt wird?
Da habe ich jetzt eine steile These, Jule.
Mhm. Ja, bin ich gespannt. Hau raus.
Ja, ich würde sagen, wenn wir nur mal gucken, wie es uns gerade geht und wo wir stehen wirtschaftlich, dann haben wir schon die Antwort. Also ich glaube, wir haben es schon verloren, zu einem sehr großen Teil. Oder wir haben es einfach nicht gehabt und es wird immer enger, weil wir es jetzt dringend brauchen. So könnte man es auch formulieren. Also was verlieren wir? Wenn ich jetzt auf der persönlichen und gesundheitlichen Ebene gucke, dann haben wir ja extreme Zahlen von gefühlter Erschöpfung und auch extrem wenig emotionale Bindung. Um nur mal zwei Zahlen, also Kennzahlen zu nennen, die man sich so angucken könnte, auch Fehlzeiten und so weiter aufgrund von mentaler Belastung. Also alles wahnsinnig alarmierend. Und das sind natürlich auch Kennzahlen, die uns in gewisser Weise verraten, wie wohl und sicher und gestaltungsfrei fühlen sich denn Menschen in ihrer Arbeit. Wenn ich das tue, dann bindet mich das. Wenn ich das nicht tue, dann bindet mich das eben auch nicht. Und ein ganz, ganz großer Teil vor allem unserer mentaler Belastung bei der Arbeit resultiert daraus, ich habe das jeden Tag im Coaching mit Führungskräften, dass wir nicht sagen können, was wir wirklich denken, dass wir eine Rolle spielen, dass wir uns anpassen und dass es uns eigentlich ziemlich auf die Nerven geht und wir ständig gegen uns selbst anarbeiten, weil wir glauben, dass wir das müssen und sonst nicht überleben. Und wenn ich auf wirtschaftlicher Ebene gucke, dann sehen wir ja auch, dass uns Produktivität fehlt und dass uns vor allem auch Innovationskraft fehlt, dass wir in vielen Kontexten zu langsam sind, zu vorsichtig sind, zu ängstlich sind, hinterherhinken und das immer mehr. Und es gibt auch Zahlen dazu. Ich fand zwei ganz spannend, dass wir im Moment im Schnitt 41% unserer Arbeitszeit mit sinnlosen Tätigkeiten verbringen. 41%. Bei dem Fachkräftemangel, den wir grundsätzlich haben und den Produktivitätseinbußen, die allein 2024 die deutsche Wirtschaft bis zu 137 Milliarden Euro gekostet haben, finde ich, sind das Zahlen, die muss man sich ansehen und ernst nehmen. Und was ich auch sehr schön fand und auch so ein bisschen in das Thema gehört, ein Drittel einer recht aktuellen Umfrage hat auch zugegeben, dass sie den Arbeiten den Vorrang geben bei der Arbeit, den Aufgaben, die besonders gut sichtbar sind. Völlig egal, ob die auch sinnvoll sind. Mhm. Also wir tun sehr viel dafür, dass wir gesehen werden, als fleißig gelten. Also auch hier wieder, sei fleißig, sei angepasst, sei gehorsam, sei gefällig. Tu, was man dir sagt und zeig, dass du es tust. Und alles darüber hinaus, alles, wo wir dringend mal hin müssten, was aber viel Reibung erzeugen würde, wenn wir sagen, was von den sinnlosen Tätigkeiten wollen wir denn nicht mehr machen und sofort Gewohnheitsrechte und Liebgewonnenes in Frage stellen, da trauen wir uns halt nicht ran, weil das zu gefährlich erscheint, weil wir ja auch unser Leben lang gelernt haben, dass man das nicht macht. Und von daher die Antwort auf das, was wir verlieren, ich glaube, wir sind gerade auf dem besten Weg schon und mittendrin, das alles zu verlieren, was wir dringend bräuchten.
Also da auch den Hebel wieder mal, möchte ich fast sagen, auch an der Produktivität ansetzen. Vielleicht ist das auch eingängiger zu sagen, wir verlieren da ganz, ganz viel auf ganz vielen Ebenen, aber eben auch in wirklich harten Zahlen messbar.
Ja. Ich möchte das vielleicht nochmal ganz konkret machen, damit es noch ein bisschen vorstellbarer wird. Wenn ich irgendwo über das Thema spreche, dann stelle ich den Menschen, die mir da zuhören, gerne 2, 3 Fragen. Und dann frage ich einfach mal und sage, ihr hebt einfach die Hand, wenn das auf euch zutrifft. Und teilweise sitzen dann da 500 Menschen. Und diese 500 Menschen, die frage ich dann, wer von euch hat schon mal dem Chef oder der Chefin das gesagt, was ihr glaubtet, was die Person total gern hören wollte und nicht das, was ihr eigentlich dachtet. Hebt mal die Hand. Alle Hände gehen hoch. Dann frage ich, wer von euch hat schon mal in einem Meeting gesessen und gedacht, das macht doch gar keinen Sinn, aber ihr habt nichts gesagt und euch am Ende auch noch für das schöne Meeting bedankt. Alle Hände gehen hoch. Und ich könnte jetzt noch ganz viele weitere Fragen stellen. Und dann stelle ich am Ende auch die Frage, was glaubt ihr, wie viel Potenzial würde frei werden, wenn wir das nicht mehr machen würden?
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich habe ja eine kleine Schwäche. Also ihr wisst schon, mindestens eine. Und es ist außer Good Work vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl auch. Es gibt immer noch etwas, was wir lernen können, worin wir uns weiterentwickeln wollen, vielleicht auch perfektionieren. Und hätte ich in dem Bereich nicht schon wirklich eine ganze Menge unternommen, ich wäre sofort am Start. Also hört euch mal an, was ich euch heute zu erzählen habe. Es geht nämlich um die Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten bei der Become Better Akademie. Oder Academy, besser gesagt. Und hinter Become Better steht Christina Grubendorfer, eine hochgeschätzte Kollegin aus Berlin. Und sie allein wäre für mich schon ein Grund, ganz schnell dort mal nachzuschauen und mitzumachen, wenn ab Herbst 26 die 5. Saison startet. Dann kannst du nämlich einsteigen und diese Fortbildung auch nutzen. Es geht darum, zu verstehen. Wie ticken Organisationen? Wie lassen sie sich verändern? Wie können wir Veränderungsprozesse wirksam gestalten? Und wie anders schauen wir dann auf das Thema Führung, wenn wir den Vorhang wegziehen und die Organisation im Rampenlicht erscheint? Das macht sie nicht allein, Christina, sondern zusammen mit Kollegen, unter anderem mit Christina Ackermann und Florian Zapp. Sie hat aber auch noch andere spannende Impulsgeber am Start. Ein paar kennt ihr bestimmt. Ich nenne sie mal. Es ist Klaus Eidenschink mit dabei, Ruth Seliger, Thomas Bachmann und auch Rudi Wimmer, nur um ein paar der Highlights zu nennen. Der Clou? Am Ende erhältst du ein Zertifikat und zwar in systemischer Organisationsgestaltung und Führung. Und du nimmst garantiert neue Perspektiven mit auf Zusammenarbeit, auf Führung und auf Organisation. Was ich auch spannend finde, ist ja immer so ein Alumni-Netzwerk. Das entsteht automatisch, wird hier auch nochmal gefördert. Du sicherst dir damit Sparring-Buddies und die begleiten einen manchmal, das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, viele Jahre im Leben. Jetzt kommt noch ein besonderes Schmankerl und zwar für alle Good Work Hörerinnen und Hörer. Für die gibt es nämlich eine exklusive 1:1 Sparring-Session mit Christina Grubendorfer im Wert von 500 Euro. Also solltest du dich anmelden unter akademie@become-better.org mit dem Stichwort Good Work, bitte nicht vergessen, dann bekommst du diese exklusive Sparring-Session gratis on top. Wäre ich du? Ich würde mich anmelden. Schau schnell nach in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Ist es so, dass wir tief getragen sind von der inneren Überzeugung, dass Authentizität ein Preisschild hat, was wir nicht bereit sind zu bezahlen?
Das hast du sehr schön formuliert, ja. Und zwar wahrscheinlich auch einen ziemlich teuren Preis. Ich glaube, dass wir gelernt haben, dass wir uns anderen nicht zumuten sollen. Ja. Und wenn wir authentisch sind, dann tun wir das ja. Viele Menschen sagen ja auch, es gibt nur sehr wenig Menschen, die wissen, wer ich wirklich bin. Oder ich kann nur bei meinem Partner so sein, wie ich wirklich bin. Und das ist ja eigentlich ziemlich traurig, wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, was das bedeutet und wie anstrengend das ist. Ich habe vor langer Zeit vieles davon losgelassen und versuche jetzt einfach die Person zu sein, die ich bin. Und schafft das sicherlich auch nicht in jedem Kontext. Das wäre auch übermenschlich, glaube ich. Also, dass wir Anpassungstendenzen haben, ist auch erstmal völlig menschlich.
Ich glaube, das ist sehr menschlich und vor allen Dingen auch sozial funktional. Genau. Also diese Vorstellung von Rollen sind ja, die erfüllen ja eine Funktion. Ich glaube, davon dürfen wir uns auch verabschieden, dass es das überhaupt nicht gibt. Ich meine, das andere Extrem auf die andere, wie heißt es aber so schön, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Also das wollen wir natürlich auch nicht.
Genau.
Kein Bild, was wir uns wünschen, oder?
Richtig. Und deswegen, wir brauchen sehr, sehr viel von diesen Momenten, wo wir sein können. Wir brauchen aber auch Rollen und Anpassung. Das Problem, was wir Menschen haben, ist ja, dass Balance uns immer schwerfällt. Also die richtige Mischung zu finden, ist super anstrengend, kognitiv und emotional. Das ist ständige Arbeit. Also gehen wir lieber in Extreme. Das ist einfacher. Deswegen gibt es Menschen, die überall irgendwie gefühlt über die Stränge schlagen, weil sie sich irgendwann mal entschieden haben, einfach radikal authentisch zu sein. Das funktioniert dann sozial nicht. Und dann gibt es, und das würde ich sagen, sind die meisten Menschen die sich entschieden haben, sich anzupassen. Und das sind die, die dann auch sehr darunter leiden. Und ich würde sagen, das sind eben die meisten. Und das ist so gesehen einfach und dann eben wieder doch nicht, weil es wieder unsere Natur ist.
Jetzt sind wir
eine gute Balance wäre doch schon
eine gute Balance wäre toll und da sind wir ja auch an der Stelle. Jetzt setze ich mir mal den Hut der Systemiker auf, die dann sagen würden oder Systemtheoretiker sagen, ja, gut, ist ja alles schön und gut. Wenn der Einzelne keine psychologische Sicherheit empfindet, ich fand übrigens auch diese Gestaltungsfreiheit, das fand ich sehr, sehr schön, was du eben gesagt hast. Nennen wir es, wie wir wollen, wir wissen, was gemeint ist. Wessen Verantwortung ist das denn? Fangen wir hier nicht an, rum zu psychologisieren. Mit diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorwurf wirst du dich spätestens, sobald das Buch raus ist, sehr intensiv auseinandersetzen. Denn das ist ja ein ganz anderer Blick drauf, dass sie sagen, das mag ja sein, aber so what? Also da kann ich ja als Führungskraft oder die Organisation überhaupt nichts dran ändern, beziehungsweise es ist nicht ihre Verantwortung. Was würdest du dazu sagen?
Ja, damit habe ich mich auch im Buch schon in so einigen Absätzen auseinandergesetzt, weil ich ja auch selber Systemtheoretikerin bin. Das ist das Gute. Also ich kenne beide Welten und ich finde, dass die sehr gut zusammenpassen. Ich glaube übrigens auch, dass das ein Problem ist, dass wir immer denken, wir haben die Wahrheit jetzt für uns beansprucht, sondern am Ende, wenn wir uns das mal genau angucken, greifen die Dinge auch sehr gut ineinander, weil es ein sowohl als auch ist. Das heißt, ich habe natürlich immer selber die Verantwortung dafür, dass ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, meinen Scheiß geregelt kriege. Also ich muss natürlich irgendwie gucken, wenn ich merke, es hindern mich Dinge im Leben und die belasten mich und ich gehe ständig in den inneren Rückzug, wenn ich mich irgendwie auch nur halbwegs angefressen fühle, dann sollte ich das mal bearbeiten, definitiv. Und dafür gibt es tolle Lösungen. Und da sind wir auf der Ebene der Psyche und des eigenen Verhaltens, ganz klar. Und dann gibt es auch die Ebene des sozialen Systems, wo wir dann in der systemischen Organisationsentwicklung sind. Und da geht es aber darum, dass ich in diesem sozialen System Strukturen schaffe und Prozesse und Regeln, die dafür sorgen, dass Menschen keine Angst haben müssen. Und das ist die Aufgabe und die Verantwortung einer Organisation, das zu tun. Ob das dann bei jedem Menschen fruchtet in gleichem Maße, das ist eine andere Geschichte. Dafür können wir keine Verantwortung übernehmen. Aber wir können Verantwortung dafür übernehmen, dass es funktioniert. Und ich sehe das immer, wenn ich Teams begleite. Ich mache meistens am Anfang eine Bestandsaufnahme und messe die psychologische Sicherheit in diesem Team, soweit das natürlich möglich ist. Denn wer sich anpasst, wird sich auch bei Messungen anpassen. Mhm. Völlig klar. Also es sind ja nie ganz genaue Messwerte. Aber ich mache das, um natürlich auch dem Team einen Impuls damit zu geben. Also das ist ja vor allem, da fängt die Arbeit ja schon an. Und dann mache ich es oft mittendrin und am Ende auch nochmal. Und da sieht man, finde ich, immer ganz schön, was passiert, wenn Teams ihre Rahmenbedingungen verändern und andere Regeln und Prozesse und Strukturen einführen. Das ist übrigens auch hauptsächlich die Basis, auf der ich arbeite, wenn es dann um Veränderungen geht. Weil das daraus resultiert dann auch viel Verhalten. Also Verhältnisse schaffen Verhalten. Genau. Und dann stehen sie am Ende eines solchen Prozesses ganz woanders. Das heißt, man könnte jetzt sagen, wo sie am Anfang stehen, ist auch sehr persönlich geprägt. So gehe ich halt rein, auch gerade in eine neue Gruppe, gehe ich erstmal mit meinem persönlichen Paket rein. Also wo ich dann stehe, ist oft sehr persönlich. Und wenn sie dann am Ende sehr dicht beieinander stehen, da sieht man dann die Wirkung, die die Rahmenbedingungen haben auf die psychologische Sicherheit, die empfunden wird. Trotzdem habe ich weiterhin mein persönliches Setting, aber ich muss das nicht, ich bin nicht mehr so versucht oder in Not, in diese Muster zu gehen, die ich selbst ganz persönlich habe. Von daher würde ich sagen, wir bringen das persönliche Paket mit, aber über die systemischen Rahmenbedingungen können wir die Veränderung erzeugen.
Wir können es wahrscheinlicher machen. Also das heißt, die Verantwortung, das Verantwortungspaket auf Seiten der Organisation liegt dabei, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um es wahrscheinlicher oder wahrscheinlicher zu machen, dass sowas wie psychologische Sicherheit beim Einzelnen entstehen kann, der aber in letzter Konsequenz dafür die Verantwortung trägt. Denn ich kann ihn nicht sicherer machen. Das kann, das kann kein Mensch.
Ja. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe jetzt dreimal so schlechte Erfahrungen gemacht, ihr könnt hier mit mir machen, was ihr wollt. Ich komme nicht mehr aus mir raus. So. Gibt es ja ganz viele und das ist dann auch nicht die Aufgabe der Organisation, so jemanden zu bekehren.
Genau, wir arbeiten mit Menschen am System und nicht mit System am Menschen.
Ja,
immer noch. Weil wie wäre es dann in letzter Konsequenz, wenn wir jetzt mal wieder die Führungskraft als Repräsentant der Organisation ist auch wieder, kann man auch wieder gucken, ich weiß, Führung und Führungskraft ist nicht das Gleiche, aber wenn wir das mal sehen, wie ist es denn um Ihre psychologische Sicherheit dann bestellt, wenn sie quasi diese ganze Ballast auf den Schultern hat und das alles auch noch herstellen muss? Also was erlebst du, wo kracht es besonders stark? Ist es eher, dass du sagst, psychologische Sicherheit ist vor allen Dingen auf Mitarbeitenden-Ebene besonders dürftig ausgeprägt. Ist es vielleicht im mittleren Management oder ist es vielleicht sogar im Top-Management? Wo würdest du, also ist jetzt sehr stereotypisierend und kategorisierend, aber dennoch mal vielleicht so einen Blick drauf.
Puh, ja. Wo fange ich da an? Ich glaube, da gibt es auch viele, viel Erleben und viel Theorie. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir das wahrscheinlich auch nie abschließend beantworten können. Und gleichzeitig, worüber sich weniger Menschen Gedanken machen, ist ja, wie wenig psychologische Sicherheit Menschen haben, die führen. Die sollen ja immer nur alles reparieren, was im Team nicht
genau,
nicht
die
okay
sollen das
ist.
Nur dafür sorgen, dass es klappt, aber nicht, wie es um sie bestellt ist. Ja.
Genau. Und in meiner Arbeit kann ich sagen, ich erlebe, dass Führungskräfte viel, viel weniger Sicherheitsempfinden noch haben als die Teammitglieder, weil sie strukturell mit ganz vielen Interessenskonflikten per se konfrontiert sind, weil sie mit unterschiedlichsten Erwartungen konfrontiert sind und weil die Führungsrolle an sich ja schon impliziert, leider auch in unserem System antrainiert, dass ich alles können muss, fehlerfrei sein soll, die Verantwortung allein auf meinen Schultern zu tragen habe und bitte auch alle Antworten kenne und das Team in die glorreiche Zukunft führe. Allein dieses Bild macht schon so psychologisch nicht sicher. Also kann schon so viel zwischenmenschliche Angst erzeugen, weil ich kann damit ja eigentlich nur scheitern. Also ich kann eigentlich nur verlieren. Das ist auch etwas, was ich im Buch thematisiere, dass wir ein Führungsbild geschaffen haben, das im Grunde genommen Führungskräfte in die zwischenmenschliche Angst zwingt und damit auch in die Erschöpfung. Also wenn wir gucken, sind Führungskräfte deutlich erschöpfter als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Das kann man auch sagen und das ist kein Zufall. Und ob das dann das mittlere Management ist oder das Management, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, wahrscheinlich eher noch das mittlere Management, weil die zermürbt werden zwischen diesem Druck aus dem Team, den Unzufriedenheiten, der Angst, dass Menschen gehen. Die wollen dann vielleicht Dinge richtig machen aus ihrer Sicht. Ihre Sicht ist dann aber vielleicht eine ganz andere als die vom Management. Also wenn ich jetzt mal gucke, ganz aktuelles Beispiel, das Management geht wieder in die autoritärere Richtung und möchte wieder die Zügel enger spannen. Die Führungskraft sagt aber, ich möchte meine Leute gestalten und partizipieren lassen. Dann habe ich von allen Seiten den Druck, unterschiedliche Interessen und ich habe eigentlich niemanden, an den ich mich wenden kann. Denn Führungskräfte unter sich als Community funktionieren in den meisten Unternehmen auch nicht, weil sie ja gelernt haben, dass ich an der einsamen Spitze sein muss. Also ich muss meinen Bereich besonders gut führen, weswegen sie sich nicht unterstützen. Und das ist dann nicht nur sehr, sehr einsam, sondern auch sehr, sehr unsicher für die meisten Menschen.
Das, die Vermutung hätte ich auch. Vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, es gibt ja immer diese Abhängigkeit noch, auch diese Vorstellung von, ich will vielleicht noch meine persönliche Karriere weiterentwickeln. Auch den Aspekt dürfen wir nicht unter, und sind wir ehrlich, das ist eine wichtige, nie offiziell benannte, aber sehr wichtige und wirksame KPI, die da immer stark am Ziehen und Zerren ist. Eine Sache habe ich mir hier noch mitgeschrieben, nämlich du hast eben so schön gesagt, ich messe die psychologische Sicherheit. Ich weiß, du hast da keinen empirischen Baukasten mit dabei, aber was sind so, wie machst du das konkret? Also hast du da ein paar konkrete Fragen? Weil ich kann ja schlecht fragen, wie psychologisch sicher seid ihr hier?
Ja, also es gibt zwei ganz bewusst ganz unterschiedliche Dinge, die ich mache und da gucke ich auch immer so ein bisschen, was macht hier wahrscheinlich mehr Sinn? Mhm. Und es gibt ja einmal wirklich den Bogen, den man zur Messung heranziehen kann von Amy Edmondson. Mhm. Also wo ich sagen kann, anhand von 7 Feststellungen messe ich jetzt mal anhand der Antworten der Teammitglieder, wo stehen wir wahrscheinlich. Mhm. Und das sind dann so Feststellungen wie, ich habe das jetzt nicht wortwörtlich parat, aber dann wird da gesagt, in diesem Team würde niemand mir absichtlich was Böses wollen, so ungefähr. Mhm. Und das sind 7 Feststellungen. Einigen davon müsste ich zustimmen, einige davon müsste ich verneinen. Und so kann man dann in einer Range von, ich glaube, das sind immer 5 bis 7 Skalenpunkte, kann man dann antworten und daraus ergibt sich ein Bild. Das ist jetzt die etwas akademischere Art und Weise, das zu messen. Das passt nicht immer. Es kommt dann vor allem auch auf Feinheiten an und darauf, was will ich denn? Deswegen habe ich noch eine Alternative und die Alternative ist, dass ich nach den 4 Stufen gehe von Timothy Clark, der gesagt hat, Menschen erleben psychologische Sicherheit in 4 Stufen. Das ist einmal so auf Basis der ersten Stufe die Inklusion, die Zugehörigkeit, also fühle ich mich hier gehört und gesehen, könnte man sagen. Mhm. Darf ich dazugehören?
Bin ich dabei? Darf ich mitspielen? Ja.
Darf ich mitspielen? Mhm. Die zweite Stufe ist die Learner Safety, also darf ich hier meine Unvollkommenheit zeigen, ohne dass das für mich gefährlich wird? Kann ich sagen, dass ich was nicht kann, nicht weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich Hilfe brauche und so weiter? Die dritte Stufe ist die Contributor Safety, also darf ich hier beitragen und vor allem möchte ich hier beitragen, weil es sich nicht nach Risiko und Gefahr anfühlt, wenn es schief geht. So würde ich das übersetzen. Und die 4. Stufe ist die Challenger Safety. Also darf ich den Status quo hinterfragen? Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, weil viele Menschen da einen leichteren Zugang finden. Mhm. Ich mache das dann an ein paar Beispielen fest und stelle eben genau diese Fragen und dann lasse ich sie sich tatsächlich aufstellen. Also wir machen dann eine Teamaufstellung, was deswegen schön ist, weil sie es dann nicht nur kognitiv erfassen, sondern sie spüren, wo sie stehen. Und dann gehe ich rein in diese Aufstellung und mache Interviews und lasse die Leute einfach mal erzählen. Warum hast du dich hier hingestellt? Was hat dich dazu gebracht? Und das würde ich sagen, bei aller Wissenschaftlichkeit wäre das immer meine, oder ist das die Methode, die ich deutlich öfter verwende, weil sie gefühlt werden kann.
Also mich spricht die total an und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und dürfen wir ja jetzt auch mal wirklich sagen, also auch das ganze Thema wissenschaftliche Erhebung, inwieweit das dann auch wirklich diesen Kriterien genügt. Wir müssen da hier uns auch nicht pseudo-akademisch auseinanderklamüsern. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade in so Teamkontexten wirklich sehr, sehr wirksam ist, sehr powerful. Ja. Und wir erzählen uns ja eine ganze Menge und ein bisschen was kam hier schon immer so zwischen den Zeilen noch raus, was denn psychologische Sicherheit ist. Und da ist auch ein bisschen Quatsch dabei. Ich habe mal so ein paar Sachen, ich bringe mal so 2, 3 Sachen raus. Vielleicht sind sie zutreffend, vielleicht magst du sie auseinandernehmen. Eine Annahme, je ähnlicher wir uns sind, desto mehr psychologische Sicherheit.
Oh, okay, wie viel Zeit haben wir noch?
Alle, Karin,
also,
alle.
Sehr gut. Das ist ein richtig schöner Punkt, den du ansprichst, der mir auch sehr wichtig ist. Und ich würde vielleicht einen ganz kurzen Schlenker machen, wenn ich darf, weil im Buch spreche ich auch über den Safe Space. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt, alles ist ein Safe Space, nichts ist ein Safe Space, weil genauso fühlt es sich gerade an. Also wir leben in einer Safe Space Kultur. Alle haben ihre Safe Spaces. Alles wird als Safe Space benannt und das hat gar nichts damit zu tun, ob das irgendwie auch einem Safe Space entspricht, sondern es hat damit zu tun, dass wir uns gleich fühlen. Also wir Menschen verwechseln gerade Bubbles mit Safe Spaces. Und das ist deswegen ganz, ganz, ganz gefährlich, weil wir ja das Problem haben der Frontenbildung und der Spaltung in unserer Gesellschaft. Und dann ist der Safe Space auch noch die Rechtfertigung dafür, sich nur noch mit Leuten zu unterhalten, die so sind wie ich selbst. Das finde ich ganz kritisch und gefährlich. Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Aufklärung, dass das nicht der Sinn eines Safe Spaces ist und auch nicht psychologische Sicherheit fördert, dass wir gleich sind. Sondern ein echter Safe Space bedeutet, ich kann hier sein, so wie ich bin. Und egal, wer hier noch ist, wir sind so tolerant miteinander, dass wir akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind und dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben. Das haben wir ja ein bisschen verlernt jetzt auch, muss man sagen. Also das fällt uns gerade nicht so leicht. Und das ist sicher auch nicht leicht. Ist natürlich viel einfacher, ein sich selbst erhaltenes System zu wählen, in dem alle so sind wie ich und wir immer so sein werden. Aber psychologische Sicherheit hat überhaupt nichts mit Gleichheit zu tun. Im Gegenteil, psychologische Sicherheit lebt von der Unterschiedlichkeit. Das hat schon einen Grund, warum Timothy Clark auch gesagt hat, die erste Stufe ist erstmal überhaupt die Inklusion. Also uns so zu nehmen, wie wir sind. Und auch Amy Edmondson in ihrem Fragebogen hat eine Feststellung enthalten, in der es darum geht, werden eigentlich andersartige Persönlichkeitsmerkmale oder was auch immer hier genauso behandelt und gleich behandelt? Also, oder werden Menschen anders behandelt, weil sie anders sind? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für psychologische Sicherheit. Sonst wären wir mit der Entwicklung unserer Gesellschaft leider jetzt am Ende angekommen.
Auf jeden Fall. Und wenn wir mal genau hinschauen, ich meine, wie bilden sich Bubbles? Natürlich schon über Ähnlichkeiten in Bezug auf was auch immer. Und das heißt ja auch, man hat einen bestimmten Kodex entwickelt, wie man auf Dinge schaut, ob jetzt informell oder formell, meistens in der Regel sogar informell. Und das wird ja vermutlich oder mutmaßlich noch härter abgestraft, wenn du dann in einem oder anderen Belang eben nicht in dieses Raster reinpasst. Also das heißt, innerhalb der Bubble ist ja dann eher fast schon eine Zero-Toleranz. Also auch immer mit dieser Abstrafung, mit dem Drohpotenzial, der Drohkulisse. Wenn du nicht so hier reinbleibst, passt und wenn du dich nicht so verhältst, dann fliegst du raus. Also von daher.
Sehen wir auf Social Media übrigens absolut. Auch in Echtzeit. Also das, was du beschreibst, ist Social Media in Echtzeit.
Total.
Dort werden Communities ja auch sehr gern als Safe Spaces betitelt. Und das ist alles andere als
ein
Safe Space.
Das Gegenteil davon.
Also, ja, genau. Ich würde sagen, im Moment haben wir so gut wie keine Safe Spaces.
Okay, lassen wir mal so stehen. Dann gibt es noch so einen Glaubenssatz oder vielleicht so eine Illusion, sagen wir mal so, nicht Glaubenssatz, klingt so dramatisch, nennen wir es mal Illusion, dass psychologische Sicherheit bequem ist und bequem macht. So. Dieses, du weißt schon, die Kuschelzone. Darüber schreibst du ja auch ein bisschen was.
Ja, genau. Auch total wichtig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar der verbreitetste. Sehr schön. Der Mythos, der sehr verbreitet ist, so sage ich das jetzt mal. Wenn wir psychologisch sicher sind, dann sind wir immer einer Meinung oder dann ist immer alles schön und harmonisch und kuschelig und wir haben gar keine Spannungen mehr. Genau. Und da muss ich den Zahn ziehen. Es ist genau andersrum. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Harmonie ist auch eine tolle Vermeidungsstrategie. Also wenn ich jetzt gerade dem Konflikt aus dem Weg gehen will, dann bin ich einfach ganz besonders nett zu dir und schmier dir noch ein bisschen Honig ums Maul, um deine negativen Gefühle gleich vorwegzunehmen und zu verhindern. Mhm. Damit ich daraufhin keine negativen Gefühle erleiden muss. Das ist ja die Strategie. Und das geht ja sogar bis in die ruinöse Empathie, so wie Kim Scott sie genannt hat, in Radical Candor. Und den Namen finde ich deswegen hier auch so passend, weil zu viel Harmonie, falsche Harmonie geht in Richtung ruinöse Empathie, dieses Vorwegnehmen deiner Gefühle, indem ich meine Botschaft schon auf dich anpasse und wegfiltere, in einem übertriebenen Ausmaß, sorgt ja dafür, dass du gar nicht erst konfrontiert wirst mit bestimmten Dingen und ich damit dann auch nicht. Das heißt, wir vermeiden einfach von vornherein das ganze Thema und deswegen ruinöse Empathie. Wir ruinieren damit eigentlich jegliche Form der Weiterentwicklung unserer Beziehung. Also ich würde einfach ständig vermeiden, dir irgendwas zu sagen, wovon ich glaube, dass es dich verletzt, damit es für uns beide nicht unangenehm wird. Das heißt, ich muss ständig weiter aushalten, dass du das machst, was mich total nervt und gehe in die ständige Wiederanpassung und Unterordnung. Bin total nett zu dir, vielleicht bedanke ich mich auch noch dafür, dass du jedes Mal genau das machst, was mich total nervt. Mhm. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Mhm. Und wie sage ich immer so schön, dann steht auf dem Grabstein einer ganzen Organisation am Ende, sie haben alles vermieden.
Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Grabspruch. Und das ist das einmal das Thema Harmonie, kann ich total, also Haken dran gekauft, dass das eben genau so nicht funktioniert. In diesem macht bequem und ist bequem steckt ja auch noch drin, dass Menschen vielleicht ein Phlegma entwickeln, wenn zu viel psychologische Sicherheit ist. Und da steckt ja, grinst ja nochmal so was anderes durch, so nach dem Motto, mach es den Menschen nicht zu komfortabel, wenn wir sie einlullen in einem Feel-Good-Space und alles ist super, dann bewegen sie sich einfach nicht mehr. Dann entsteht vielleicht doch nichts Neues, nichts Kreatives. Und so weiter und so fort.
Genau, also das Ergebnis von psychologischer Sicherheit, das ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen ja nicht einfach, dass wir uns jetzt alle sicher fühlen, einfach so, sondern das Ergebnis, es gibt einige Ergebnisse, aber das Hauptergebnis, würde ich sagen, soll ja Mut sein, damit wir kreativer sein können, damit wir Dinge schneller ansprechen können, damit wir nicht so lange in sinnlosen Tätigkeiten verweilen und so weiter. Mut ist sehr romantisiert in unserer Gesellschaft, wird immer als ganz toll geframed und immer als erstrebenswert. Aber Mut, wenn er ausgeübt wird, ist ziemlich unangenehm und unbequem. Es gibt eigentlich keine Form von Mut, die sich gut anfühlt im ersten Moment. Sonst wäre es ja kein Mut. Also sowohl nicht für die Person, die den Mut gerade zeigt, als auch für die Person, die ihn abkriegen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt gerade nach 3 Monaten harter Arbeit in einem, nehmen wir mal ein Meeting, eine Arbeitssituation, hier stehe und euch jetzt meine Abschlussidee präsentiere, wie wir das jetzt hier machen, will ich dann, dass jemand so mutig ist zu sagen, tut mir leid, Karin, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so Sinn macht. Ich glaube, wir müssen da nochmal drüber reden. Ist das angenehm? Ich finde nicht. Aber ist es gut für uns, dass die Person das sagt und wir nochmal darüber reden? Sehr wahrscheinlich schon, weil am Ende wird es wahrscheinlich trotz der Störung viel besser, weil wir nochmal darüber geredet haben. Aber fühlt sich das für mich gut an? Nein. Fühlt sich das für die Person gut an, die das in dem Moment sagt und gar nicht weiß, wie ich jetzt reagiere und die ganze Gruppe? Nein. Es ist total unbequem. Es ist angsteinflößend und es ist genau das Gegenteil von dem, was wir immer gelernt haben, nämlich wir unterbrechen den störungsfreien Ablauf für das, was wir zu sagen haben. Mhm. Und das ist nie bequem.
Das gefällt mir sehr gut. Mut ist nicht bequem, auf jeden Fall. Ich packe noch einen letzten, vielleicht auch irrige Annahme oder These mal raus. Ich freue mich sehr, wenn du das auch wieder so nach dieser Manier zerpflückst. Wenn wir sie mal haben, die psychologische Sicherheit, dann ist sie dauerhaft da. Dann haben wir den Job gemacht. Dann ist es Haken dran. Dann können wir uns alle entspannen und vielleicht auch wieder ein bisschen die Zügel locker lassen, was das betrifft. Ist es etwas, was wir einmal erarbeiten und dann steht es da? Oder wie verhält es? Ist es eher wie so ein dauerndes Arbeiten an einer Beziehung?
Ja. Unbedingt Zweiteres. Also diese 4 Stufen auch, von denen ich gerade erzählt habe, die ja so ein bisschen zumindest mal deutlich machen, wie kann man psychologische Sicherheit in welchen Intensitäten auch wahrnehmen. Die sind total dynamisch und wir können innerhalb eines 60-minütigen Meetings in allen Stufen gewesen sein. Das ist mir total wichtig, das sehr deutlich zu machen. Es ist nichts Statisches und auch nichts, was aufeinander aufbaut und dann bleibt, sondern es ist der ständige Sensor dafür, wo wir hier gerade stehen. Ja, wir Menschen versuchen ja ständig auszutarieren, wie ist mein Status, um jetzt mal hier so ein Wort zu bedienen, das ganz wichtig ist in dem Kontext, wie ist mein sozialer Status in der Gruppe oder mein Ansehen, meine Akzeptanz. Das passiert ständig. Wie sicher ist mein Platz? Genau. Wie stehen die anderen zu mir? Wie stehe ich zu den anderen? Werde ich gehört? Werde ich gesehen? Das passiert kontinuierlich, wenn wir zusammen sind. Und diese Dynamiken machen ja genau das aus, wie ich mich dann verhalte. Das heißt, was ich dann wahrnehme, auf die Antwort auf all diese Fragen, die ich gerade und du auch gestellt haben, das ist ja dann das, was mich zu einem bestimmten Verhalten bewegt, der dann wiederum meinen Status, meinen Platz, meine Akzeptanz beeinflusst. Und das passiert im Hintergrund kontinuierlich. Das heißt, wir können eigentlich sagen, die Herstellung psychologischer Sicherheit funktioniert auf Basis von Strukturen, Prozessen und Regeln und dann aufgrund von jeglichem Verhalten in jeglichem Mikromoment eines Zusammenseins. So würde ich das beschreiben. Und das ist deshalb wichtig, weil es eben nicht die großen Transformationsprozesse braucht, um das Thema anzugehen und das auch keine Ausrede ist, um es nicht anzugehen, sondern wir können schon im sehr Kleinen Dinge tun, die sich sofort auf psychologische Sicherheit auswirken. Und wir können ein Team innerhalb von einem Tag in der psychologischen Sicherheit extrem weit bringen. Bringt aber nicht so viel, also ist so eine typische Teamentwicklung, bringt dann nicht so viel, wenn sie dann am nächsten Tag wieder abstürzen, weil sie wieder in der Realität ankommen.
Ja, genau,
das ist auch der Grund, warum die meisten Teamentwicklungen eben nicht funktionieren. Das Team hat so ein High und macht einen guten Schritt, wenn es gut läuft und stürzt dann im Alltag wieder richtig ab und es fühlt sich dann noch schlimmer an. Sondern es geht eben darum, was ist unsere gelebte Alltagsrealität? Was höre ich, was sehe ich, was spüre ich? Und daraus ergibt sich dann auch die gefühlte psychologische Sicherheit.
Jetzt sind wir vor der Herausforderung. Ich würde mit dir gerne noch mal wenigstens mal kurz auf deine 5 Vs eingehen. Einerseits, wir reden jetzt schon eine ganze Weile. Außerdem sollen die Menschen ja bitteschön, ihr da draußen, alle das Buch kaufen und nicht nur kaufen, sondern auch lesen. Deswegen werden wir jetzt nicht alle Aspekte in deinem Buch reinbringen, aber wir müssen die 5 Vs unbedingt nochmal ansprechen, denn das ist ja sozusagen das Prinzip, wie wir in Organisationen auch dafür sorgen können, dass mehr psychologische Sicherheit entsteht. Ich lese sie mal kurz vor und du darfst dir mal eins aussuchen, von dem du sagst, das ist das Anspruchsvollste. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ist immer gemein, ja, wenn man so eine Frage stellt.
Ja,
ich lese
erstmal
vor. Es gibt einen Überbegriff, der nennt sich Vereinbarung. Also, ja, was ist, du schreibst doch, dass das Fundament, es beginnt da, wo Erwartungen, Bedürfnisse und Grenzen auch explizit werden. Vertrauen, ja, da klingelt es doch irgendwo. Dann das Wort Verbindung. Wie schafft man echte Verbindung? Das hat mich natürlich auch sehr angesprochen, aber ich will dich hier nicht primen. Verantwortung, auch nochmal ein spannender Gedanke. Und Veränderung. Veränderung braucht sichere Umleitung, fand ich auch interessant. Also wenn wir mal diese 5, das sind ja nicht jetzt auch wieder ein Backrezept und auch nicht sequenziell zu verstehen, sondern das sind so wie 4, 5 Layer, die man über psychologische Sicherheit legen kann oder 5 Hebel, an denen wir irgendwie rütteln können, damit es die Wahrscheinlichkeit, nennen wir es so, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass psychologische Sicherheit entstehen kann. Wenn wir die nur mal jetzt so unkommentiert hier stehen lassen, gibt es eins davon, wo du sagst, sind alle nicht einfach, aber was davon ist vielleicht besonders herausfordernd?
Hahaha.
An allen 5?
Also Ich nenne sie Handlungsfelder, um das jetzt nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Ich finde da nämlich auch die Umschreibung sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, es sind so Felder, in denen wir mal gucken können, wo wir stehen und wo wir tätig werden können, die sich dann sehr positiv auf die Möglichkeiten, sich psychologisch sicher zu fühlen, auswirken. Und ich würde jetzt mal ganz bewusst Vertrauen rausnehmen, weil für mich war ganz wichtig, dass ich hier in diesem Buch nicht das wiedergebe, was man aus Trust Me schon kennt, sondern dass ich ganz andere Aspekte von Vertrauen hier liefere, die vor allem ja psychologische Sicherheit bedingen. Und deswegen, um jetzt nochmal die Verbindung zu knüpfen, warum das auch immer noch mein Thema ist und warum es hier so wichtig ist, würde ich mal Vertrauen nehmen. Und weil ich glaube, es ist mit das Schwerste in den Zeiten, in denen wir gerade leben. Also, ich habe mir besonders angeguckt in dem Kapitel Vertrauen unsere Bereitschaft, Risiken einzugehen. Das ist für mich der Kern von Vertrauen. Und das ist auch eine Entwicklung, die kam erst nach Trust Me so richtig raus. Und paradoxerweise, das ist das, was ich im Buch auch aufzeige, paradoxerweise kann ich sagen, dass die psychologische Sicherheit in Unternehmen, in denen man eine höhere psychologische Sicherheit vermuten würde, eher gering ist. Nämlich in vermeintlich ganz sicheren Arbeitsumfeldern. Mhm. Also, was haben wir da jetzt so vor Augen? Öffentliche Behörden, also öffentlicher Dienst, dann Banken, Wirtschaftsprüfer und Prüferinnen und Steuerberatung oder so. Was haben die alle gemein? Sie sind sehr reguliert. Also sehr regulierte Bereiche. Und ich habe es nicht selten gehabt, dass ich, wenn ich in diesen Umfeldern unterwegs war, mich die Leute gefragt haben, was fehlt uns? Also ich meine, wir haben hier so einen sicheren Arbeitsplatz. Es geht uns total gut, ja. Und trotzdem trauen wir uns nicht. Warum? Und der Frage bin ich dann nachgegangen. Und wir können sehen, dass in weniger regulierten Umfeldern es also da, wo deutlich mehr oft Risiken bestehen und es wirklich jeden Tag ums Überleben geht, dass wir dort tatsächlich mehr psychologische Sicherheit finden. Mhm. Ist jetzt immer nur im Durchschnitt, also ist eine Wahrscheinlichkeit. Ja. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Und da im Kapitel Vertrauen versuche ich einmal aufzugreifen, warum das so ist und was das mit Vertrauen zu tun hat. Denn Regulatorik heißt immer, wir müssen ganz viel kontrollieren und absichern. Und Kontrolle und Absicherung ist der Feind von Vertrauen. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht auch notwendig ist. Also im Buch zeige ich auch auf, es gibt natürlich Bereiche, da ist schon gut, wenn eine gewisse Kontrolle vorherrscht. Zum Beispiel, wenn es um Lebensmittel geht oder in Krankenhäusern. Das wäre schon wichtig. Wir müssen uns nur bewusst darüber sein, dass sich das auswirkt auf den Menschen. Das heißt, dort, wo viel kontrolliert wird, da kann ich mehr Fehler machen und da werden Fehler auch mehr geahndet. Das ist einfach riskanter. Und dort bin ich es auch einfach gewohnt, dass alles sicher sein muss. Und wenn alles sicher sein muss, dann fühle ich mich eher weniger psychologisch sicher, mit allem, was nicht perfekt ist, mich zu zeigen. Ich will natürlich dem Bild entsprechen, alles richtig zu machen, so wie es die Regeln vorgeben. Und in einem Umfeld, das weniger reguliert ist, habe ich mehr Freiheiten, Bewegungsfreiheiten, wenn das auch so gelebt wird, mich frei zu bewegen, was das faktische Risiko nicht mindert, aber das gefühlte Risiko der sozialen Kosten deutlich mindert. Mhm. Und das ist ein Phänomen und ein Paradox, das wollte ich unbedingt mal darstellen, damit wir uns auch klar darüber werden, nochmal hier, was machen Rahmenbedingungen in sozialen Systemen eigentlich aus. Mhm. Und wie wir dann aus einer vielleicht gewissen Übertreibung, die sich bei uns in der Organisation eingeschlichen hat, in der Einhaltung von Regeln und Kontrolle und Absicherung, wie wir davon vielleicht ein bisschen wegkommen können, um daraus eine Sicherheit unter den Mitarbeitenden zu machen, die dazu führt, dass wir in der Lage sind, uns zu entwickeln. Weil das sind nämlich genau die Bereiche, die sehr viel absichern und Risiken vermeiden, die natürlich auch in der Entwicklung deutlich hinterher sind.
Ich habe aus deinem Buch, aus deinem ersten Buch noch sehr gut in Erinnerung, das Gegenteil von Vertrauen ist nicht Kontrolle, sondern ist nicht Vertrauen. Aber Kontrolle ist der Gegenspieler. Nicht das Gegenteil, aber der Gegenspieler. Und vielleicht an der Stelle noch eine kleine Einlassung auf gesellschaftlicher Ebene. Das hat mich total gecatcht. Neulich habe ich das Interview mit Professor Aladin El-Mafalani bei Hotel Matze gehört. Und er hat nämlich den Bezug hergestellt zwischen Vertrauen beziehungsweise Nichtvertrauen in öffentliche Instanzen, sprich in Medien, in Wissenschaftssysteme, in Politik, dass das nämlich ein ganz großer Prädiktor dafür ist, ob Menschen in populistische Richtungen abwandern. Ja. Also das heißt, die gesellschaftliche Spaltung lässt sich nach seinen Ausführungen sehr stark darauf zurückführen, inwieweit ist dort Vertrauen gegeben.
Unbedingt.
Ja. Und da sind wir ja genau an der Stelle, also auch auf ganz gesellschaftlicher Ebene finde ich das hochrelevant.
Ja.
Wir könnten die 5 jetzt noch aufs Kreuz legen, aber wir muten jetzt mal den Menschen zu, dass sie damit einfach jetzt mal zufrieden sind. Du wirst ja noch in anderen Podcasts sprechen. Vielleicht werden dann nochmal andere der 5 V's kommen. Das Buch kommt bald raus, dann könnt ihr sowieso alles lesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe eine letzte Frage. Jetzt ist es ja so, liebe Karin, nicht immer können wir uns alles perfekt wünschen. Und manchmal sind wir in Umfeldern oder nicht nur manchmal, sehr oft, wo beim besten Willen psychologische Sicherheit nicht herstellbar ist. Wir müssen trotzdem zusammenarbeiten. Was machen wir?
Ich würde sagen, es gibt kein Umfeld, in dem psychologische Sicherheit nicht herstellbar ist, sondern es gibt sicherlich Umfelder, wo das auf organisationaler Ebene schwieriger ist. Und dann gibt es aber immer die Ebene meines eigenen Teams und meiner eigenen KollegInnen. Und die kann ich ja zum Glück ziemlich gut beeinflussen. Mhm. Und deswegen würde ich dann sagen, wenn es nicht passiert um dich herum, dann such dir den Einflussbereich, den du hast. Und das ist meistens das eigene Team. Und auch dazu finden sich ganz viele Dinge, beispielsweise im Buch, die kein Geld kosten, die ich mir nicht genehmigen lassen muss, sondern die ich sofort machen kann im Rahmen meiner eigenen Gestaltungsfreiheit mit dem Team, die psychologische Sicherheit fördern und in kleinen Strukturen und Prozessen das eigene Team zu einem möglichst sicheren, wenn man so will, Safe Space machen.
Einen sichereren Ort machen.
Einen sichereren Ort, genau.
Magst du vielleicht eins davon hier mitgeben? So ein kleines Hacklein, was man, weil ich denke hier schon wieder an Circle of Influence, den eigenen Bereich da suchen und wählen.
Genau.
Was wäre so eine kleine Sache?
Oh ja, da gibt es auch so viele. Ich nehme jetzt mal was, was wirklich super simpel ist. Und zwar mit dem Konjunktiv zu arbeiten. Also, ganz simple Geschichte. Früher hat man uns ja immer beigebracht, bloß nicht das Konjunktiv, keine Weichmacher, sondern immer sich sehr klar äußern. Ich sage jetzt genau das Gegenteil. Es gibt etwas, was sehr wirksam ist, womit ich auch viel arbeite. Und das ist die Frage, was wäre, wenn es bei uns erlaubt wäre? Und diesen Satz muss dann jedes Teammitglied vervollständigen. Und dazu, und das ist übrigens immer so, braucht es natürlich auch ein bisschen psychologische Sicherheit. Also wir müssen ein bisschen den Rahmen bereiten, auch immer. Aber es trägt auch zu psychologischer Sicherheit bei. Also es ist immer auch eine Wechselwirkung mit allen Übungen übrigens im Buch. Und jetzt können die Teammitglieder diesen Satz vervollständigen. Das Schöne ist, ich befolge nur eine Regel. Ich mache erstmal was erwartbar ist. Und wenn es erwartbar ist, dann ist es nicht mehr gefährlich. Weil A, alle machen es und B, ich mache ja nur, was ich soll. Und das haben wir gelernt. Das ist also eine gewisse Form sogar von Gehorsamkeit. Und hier können wir verbinden die Funktionen, die wir können und gelernt haben, mit denen, wo wir jetzt hinwollen. Und dann spreche ich im Konjunktiv. Das heißt, es muss noch nicht mal wahr sein, sondern ich stelle ja einfach nur eine Frage. Aber der Satz, wie er dann weitergeht, der ist dann interessant. Und jetzt kann ich das im Team einfach mal üben. Was wäre, wenn es bei uns erlaubt wäre, zu sagen, dass dieses Meeting keinen Sinn macht, das wir da montags morgens immer machen?
Wir tun ja nun mal so. Und trotzdem geht der Kopf auf. Das ist
nur ein Gedankenspiel.
Denken in Möglichkeiten.
Ja. Denken, ja, genau, schön, genau. Dein Prinzip, Denken in Möglichkeiten, genau das trifft's. Und wir tun ja nur mal so, und es ist ja auch nur ein Gedankenspiel. Aber damit, dass es dann da liegt, und ich habe es jetzt gesagt, und alle sehen's, können wir schon mal ableiten, dass es anscheinend so wirkt, als wäre es nicht erlaubt. Dann können wir ableiten, dass wahrscheinlich nicht nur ich so gedacht habe, denn wenn nur ich so denken würde, hätte die andere Person den Satz ja jetzt nicht so vervollständigt. Also wir sehen erstmal, es geht noch jemandem so wie mir. Das macht mutiger, das macht stark. Die Themen werden besprechbar. Wir können also darüber reden. Und dann können wir im nächsten Schritt sogar noch überlegen, ja, was wäre denn, wenn es bei uns erlaubt wäre? Was würden wir denn dann machen? Und dann können wir das Gedankenspiel ja mal weiterführen. Was würden wir denn machen? Und vielleicht finden wir was wir wirklich machen wollen und können das dann mal in die Umsetzung bringen.
Also eine wunderbare Mutübung. Dein Buch heißt Feel Safe, Be Brave. Würde es nicht auch andersrum funktionieren?
Das ist, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen für alle, die es dann lesen werden.
Pünktchen.
Genau. Sagen wir doch mal so, wer das Buch liest, wird eine Antwort auf diese Frage finden.
Ich habe auf ganz viele Fragen Antworten gefunden und trotzdem sind noch Fragen übrig geblieben. Stell dir das mal vor. Am Ende müssen wir nochmal miteinander reden. Wollen wir es schon mal verraten, dass wir zweimal miteinander reden, Karin?
Unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Ja. Wann wird das sein? Erzähl's den Menschen.
Und ich bin sehr glücklich darüber, dass das so ist. Am Erscheinungstag meines Buches am 3.2. werden wir beide nochmal über dieses Buch sprechen. Und zwar in Hamburg, weil du dich bereit erklärt hast, meine Book-Release-Party zu moderieren, was mich wirklich sehr glücklich macht. Und wir haben ausgebuchtes Haus, also kein Platz ist mehr frei. Die Warteliste ist schon eröffnet. Und ich freue mich auf einen wirklich unfassbar schönen Abend und danke dir nochmal an der Stelle, dass du den mit mir verbringst.
Danke, dass du da warst und ich freue mich ganz arg. Und mal gucken, vielleicht hat ja jemand Glück, über die Warteliste noch reinzukommen. Wir drücken dir jetzt erstmal die Daumen für einen guten Buchstart. Ihr wisst ja, das ist immer das, was die Autoren ganz besonders emotional auflädt. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses wirklich wunderschöne Gespräch mit dir. Danke.
Danke, dass ich da sein durfte, liebe Jule.
Da ist sie raus, die Katze aus dem Sack. Also es wird ein großes Event geben, zwei genau genommen, von und mit Karin Lausch. Einmal in Hamburg, einmal in Berlin Anfang Februar. Haltet nochmal eure Augen offen, auch wenn sie, ich glaube, sie hat es ja schon gesagt, im Moment restlos ausgebucht ist. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit auf eine Warteliste. Ich freue mich sehr, bin auch ein klein bisschen stolz, dass ich die Buchpräsentation, die Buchparty dort moderieren darf, denn ich verfolge Karin Lausch schon eine ganze Weile. Das klingt jetzt so stalkermäßig. Also ihr wisst schon im besten Sinne. Denn was mich einfach so einnimmt für sie, ist einmal die Tiefe, mit der sie ihre Geschichte oder Offenheit, mit der sie ihre Geschichte teilt und das auch nicht nur übersetzt in ein, ich sag mal, Storytelling, sondern vor allen Dingen sich mit dem inhaltlichen Aspekt des Vertrauens, des Safe Space, der psychologischen Sicherheit und der Querbezüge zueinander sehr, sehr tief und intensiv auseinandersetzt. Und man merkt auch wirklich so eine Entwicklungsreise, wie es von Buch zu Buch intensiver wird. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden auch noch ein Buch von Karin zu lesen bekommen. Aber jetzt mal freuen wir uns über Feel Safe, Be Brave. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, wisst ihr auch schon, dass auch der Umkehrschluss mindestens genauso richtig ist. Also in diesem Sinne, bleibt weiter schön treu hier bei Good Work. Jeden Donnerstag, wisst ihr, kommt eine neue Folge und ich verspreche euch auch in 2026 sind richtige Knaller am Start. Hört nochmal rein in die Podcast-Perlen, in die Jahresendfolge. Gerade wenn ihr noch nicht so ganz lange bei Good Work dabei seid, ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Orientierung. Und auch, wie ich finde, die letzte Folge mit Jonas Geißler zum Thema Zeit. Ein echter Paukenschlag zum Jahresauftakt. Gehabt euch wohl, startet gesund, nicht so verschnupft wie ich ins neue Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work. Noch nicht das Handy aus der Hand legen oder wie ihr auch immer gerade den Podcast Good Work gehört habt, bevor ihr also weiter zischt, nochmal kurz mein Hinweis. Also, was ist es denn mit diesem Kollektiv? Jetzt im Januar werden einige Informationen, Veranstaltungen dazu rund um das Thema Kollektiv, Good Work Kollektiv stattfinden. Im Grunde ist die Idee ganz simpel und die Idee kommt auch gar nicht so sehr von mir, die kommt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von euch. Denn ihr habt mir immer wieder geschrieben. Was habt ihr mir geschrieben? Ich schreibe mit, wenn ich Good Work höre. Ich höre Folgen einmal, zweimal, dreimal. Jule, du hast die ein oder andere Frage nicht richtig beantwortet, nicht tief genug. Hak nochmal nach. Ich würde gern mehr erfahren von dem Gast. Und so weiter und so fort. Und dann hat es irgendwann bei mir Klick gemacht. Da ist ein Bedarf. Da sind Menschen wie ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die gerne tiefer eintauchen möchten und vielleicht sich auch vernetzen möchten. Vielleicht auch mir mal ganz von Auge zu Auge den Marsch blasen möchten. Oder auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und außerdem, ihr wisst ja, ich bin sowas von neugierig, euch auch mal richtig und direkt kennenzulernen. Weil das genau passiert auch im Kollektiv. Wir werden uns also begegnen, einmal im Monat Und ihr werdet die Möglichkeit haben, wirklich noch fundiertes Arbeitsmaterial an die Hand zu bekommen für euren ganz konkreten Arbeitsalltag. Und drittes, unbedingt euch auch austauschen mit anderen Good Work Hörerinnen. Also mit anderen Worten, ganz, ganz schön viele Goodies auf einmal. Schaut unbedingt mal nach in den Shownotes. Gerade jetzt im Januar werden wir ganz aktiv euch Informationen an die Hand geben, bevor es dann richtig losgeht. Und ihr wollt doch ganz früh mit dabei sein, oder? Ich freue mich auf euch.